Tabernakel, Tabernaculum, das ist ein lateinisches Wort und heißt übersetzt das Zelt. Und zwar ist es dann in der Vulgate, in der Heiligen Schrift, im Lateinischen, die gleiche Bezeichnung wie das Bundeszelt im Alten Testament, wo Gott dem Volk Gottes eigentlich seine ganze Nähe und Heiligkeit offenbart hat und dort als Zeichen seiner Gegenwart. Aber das war ja nur ein äußeres Zeichen, das Bundeszelt und dann die Bundeslade drin. Das sogenannte Allerheiligste hat das geheißen. Dann im Tempel in Jerusalem, das war nur ein äußeres materielles Zeichen oder Gegenstand für die besondere Nähe Gottes und seine Gegenwart, seiner Herrlichkeit. Ja? Und der heilige Apostel Johannes zu Beginn des Evangeliums sagt uns diesen Satz, der sehr tiefsinnig ist, wo er von der Menschwerdung spricht, zu Beginn der Prolog, wie im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es im 14. Vers, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So übersetzen wir das. Eigentlich, wenn man das im Urtext liest, müsste man übersetzen, und das Wort ist Fleisch geworden, also Gott ist Fleisch geworden, Mensch, sichtbar, hat einen Leib angenommen und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen, seinen Tabernakel aufgeschlagen. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Hat unter uns sein Zelt, sein Bundeszelt aufgeschlagen. Jetzt der Mensch geworden ist schon Gott. Und dieses Bundeszelt ist jetzt nicht ein materielles Zelt oder diese Lade, sondern der Leib Christi, der Mensch gewordene, er ist das Bundeszelt. Und er sagt es ja selber dann im gleichen Evangelium, ein bisschen weiter vorne, lesen wir dann im zweiten Kapitel, wo der Herr die Händler vom Tempel hinaustreibt und wo man ihm dann Vorwürfe macht und er sagt, zerstört diesen Tempel und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und dann sagt der Evangelist, und er meinte den Tempel seines Leibes, dass sein Leib der eigentliche Tempel ist. Der gleiche Evangelist hat im ersten Kapitel gesagt, letztlich, dass das Bundeszelt, das Allerheiligste, der Leib Christi ist, der Mensch geworden. Und dann im zweiten Kapitel sagt Jesus selber, mein Leib ist der Tempel, der Wahre. Deswegen ist der Tabernakel, wie wir ihn heute nennen, der Ort, wo Jesu Leib, der Mensch geworden, und jetzt noch mehr der Eucharistie gewordene Leib Christi, unter uns gegenwärtig ist, eigentlich der heiligste Ort in dieser Welt. Der teuerste, der kostbarste, der Tabernakel. Und wiederum von der Art und Weise, wie Menschen, wie eine Gemeinde, wie eine Generation von Christen den Tabernakel behandelt, gestaltet, welchen Platz sie für ihn in der Kirche findet, wie sie ihn ausstattet. Das ist alles ein Zeichen, wie ernst man die Menschwerdung Gottes nimmt und die Eucharistie nimmt. Das zeigt, es ist ein Anzeichen für den Glauben an die Eucharistie. Man kann es am Tabernakel messen. Wenn man in eine Kirche reinkommt und schaut, wo der Tabernakel ist, wie er ausschaut, das ist ein Spiegel dessen, natürlich, wie der Glaube ausschaut an die Eucharistie. Wenn wir wirklich ernst nehmen mit den Aussagen der Heiligen Schrift letztlich und mit den Aussagen Jesu Christi selber, wir müssen das bis zu Ende denken, bis in die Tiefe, diese Wahrheit. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt, sein Allerheiligstes, seinen Tabernakel aufgeschlagen. Wenn schon im Alten Bund man dem Tabernakel und dem Allerheiligsten die größte Aufmerksamkeit gewidmet hat, das Schönste auch in der Kunst geben musste, hat Gott vorgeschrieben. Wie viel mehr wir im Neuen Bund? Weil Jesus sagte einmal, hier geht es mehr als um Salomon, als um den Tempel Salomos. Mehr. Und das hat die Kirche verstanden. Im Laufe von den 2000-jährigen Geschichte der Kirche hat der Heilige Geist die Kirche so geführt, dass die Kirche tiefer eingedrungen ist, liebevoller in dieses Geheimnis und hat auch eben durch den Kirchenbau und die Ausstattung den Tabernakel wirklich als das wahre Zentrum des Gotteshauses erscheinen lassen, auch von der Architektur her. Wenn wir reinkommen in eine Kirche, in eine ältere Kirche, da geht unser Blick direkt auf die Apsis hinten, aufs Zentrum, der Tabernakel. Und um den Tabernakel wurde eigentlich ein sogenannter Hochaltar aufgebaut. Ja? Das ist alles nur da, deswegen, um hier aufzuzeigen, dass hier das Bundeszelt Gottes ist, der Tabernakel, das Allerheiligste. Hier wohnt Gott wahrhaftig. Alles, was dieser sogenannte alte Hochaltar dargestellt hat, die Engel, die Heiligen und alle, die waren nur wegen Jesus da, weil hier Jesus wirklich gegenwärtig ist, Mensch geworden ist. Das ist ganz naturgemäß, müsste das sein, von unserem Glauben her. Und auch möglichst auch schön und liebevoll muss das gestaltet sein, dass wirklich unwillkürlich unsere Aufmerksamkeit dorthin gelenkt wird. Ja? Und nicht so, dass wenn man in eine katholische Kirche reinkommt, dass man den Tabernakel suchen muss und sagen, wie manche sagen, wo hat man den Herrn versteckt? Das ist natürlich eine sehr traurige Sache letztlich. Wie steht es dann mit dem Glauben an die Menschwerdung? Menschwerdung ist immer konkret. Sonst sagt man, ja, bleiben wir bei Gott als eine Idee nur. Ja? Wenn wir sagen, der Tabernakel ist nicht so wichtig, wichtiger ist unsere Versammlung, dann fragen wir, ist Gott Mensch geworden? Und seine Menschwerdung geht er weiter, ist geblieben in der Eucharistie. Wenn das wahr ist, dann können wir so uns nicht verhalten. Sonst sind wir dann Protestanten oder Gnostiker. Das ist eine Richtung gewesen im ersten, zweiten Jahrhundert in der Kirche, die Gottesbeziehung einfach nur aufs Geistige ausgedehnt haben. Und gesagt, alles, was sichtbar ist, ist nicht notwendig. Man wird gerettet durch meine geistige Beziehung oder durch unsere Versammlung und so. Das gab's. Die sogenannte Gnosis, die christliche Gnosis, die wurde von der Kirche natürlich verurteilt. Und dann im 16. Jahrhundert kam wiederum eine Form von dieser christlichen Gnosis, würde ich sagen, auf Luther, Zwingli, Calvin und die ganzen protestantischen Reformer. Und die wiederum als erstes, was haben sie getan? Den Tabernakel entfernt aus den Kirchen. Gott ist also nicht mehr ganz Mensch geworden. Weil wenn Gott Mensch geworden ist, sichtbar, ja, dann ist er ja unter uns gewohnt, ein Zelt aufgeschlagen. Dann kann er uns stören, ja. Das kann störend wirken, wenn Gott so nahe ist. Da müssen wir uns besser verhalten. Aber wenn Gott fern ist, lassen wir ihn ein bisschen auf die Seite, tun ihn ein bisschen weg, damit wir unter uns selber ungestört feiern können. Das ist die Urversuchung des Menschen. angefangen von Adam, letztlich. Wir müssen immer auf die Wurzeln zurückgehen, auf die Wurzeln, ganz tief. Wurzelbehandlung, wie der Zahnarzt macht. Sonst schweben wir in Illusionen und in Märchen, vielleicht auch frommen Märchen, und bilden uns ein, wir sind Katholiken, sind es nicht. Also, und deswegen müssen wir heute wieder zurückkehren zu dieser biblischen, apostolischen Glauben an die Wahrheit der Gegenwart Christi, seiner Menschwerdung, seines eucharistischen Leibes, seines Tabernakels unter uns, in unseren Kirchen und in unserem Verhalten ihm gegenüber. Und das Konzil von Trient hat es schon sehr deutlich auch gelehrt darüber. Dann sagt das Konzil, man muss ja auch eine Vorbereitung haben, damit man die heilige Eucharistie würdig empfange. Ich zitiere wiederum vom Konzil, wenn es sich nicht ziemt, dass einer zu irgendwelchen heiligen Verrichtungen anders hinzutrete als heilig, so muss sich sicherlich, je mehr die Heiligkeit und die Göttlichkeit dieses Sakramentes der Eucharistie einem bekannt ist, desto gewissenhafter muss man sich davor hüten, ohne große Ehrfurcht und Heiligkeit zu Empfang der heiligen Kommunion hinzutreten. Das sind Worte des Konzils, eines ökumenischen Konzils. Also, je mehr man erkennt, dass die Eucharistie etwas, die größte Heiligkeit und Göttlichkeit in sich birgt, desto mehr, sagt das Konzil, muss man sich davor hüten, ohne große Ehrfurcht und Heiligkeit hinzuzutreten. Also nicht nur Ehrfurcht, sondern große Ehrfurcht. Und es geht hier um, das Konzil sagt, große Ehrfurcht und dann auch Heiligkeit. Die zwei Begriffe beziehen sich auf die menschliche Natur wieder, auf das Wesen des Menschen. Wir haben ja gesagt, schon zu Beginn, dass das Wesen des Menschen ist eben, dass er nicht nur Leib ist, das wäre ein Tier, oder nur Geist ist, das wäre ein Engel, sondern dass der Mensch beides ist. Und das macht unser Wesen aus. Die Philosophen haben gesagt, animal rationale. Und deswegen muss ein menschenwürdiges, menschenentsprechendes Verhalten und Beten und Gott verehren immer gleichzeitig verbunden sein mit einem äußeren leiblichen Ausdruck, begleitet mit einer inneren Haltung. Beides ist unzertrennlich. Wichtig natürlich, selbstverständlich, ist die innere Haltung, ist klar. Wie auch für uns wichtiger die Seele ist als der Leib, weil die Seele ist unsterblich, der Leib verfällt. Und die Seele gibt die Form des Leibes an. So muss auch die innere Haltung, die innere Glaube, die innere Andacht, die innere Ehrfurcht das Ausschlaggebende sein bei unserer Verehrung der Eucharistie. Aber das entpflichtet uns nicht davon, auch körperlich, äußerlich unsere Ehrfurcht, und nicht nur unsere Ehrfurcht, das Konzil sagt, große Ehrfurcht entgegenzubringen. Manchmal ist es klar, also wenn die Ehrfurcht immer da ist in der Seele des Menschen und sie gepflegt wird, es kann Momente geben und Augenblicke, wo der Mensch gar keine äußere Ehrfurchtszeichen setzen kann, weil er dazu zum Beispiel körperlich nicht fähig ist. Wenn ein Mensch im Rollstuhl die Kommunion empfängt, er ist nicht fähig, eine deutliche äußere körperliche Ehrfurchtsgeste zu machen, weil er eben nicht fähig ist körperlich, aber er hat es innerlich sicherlich. Wir nehmen das an. Oder einfach ein Mensch kann sich nicht hinknien wegen Problemen in den Knien und so, das ist selbstverständlich. Ich denke, darüber bräuchte man nicht einmal reden, das ist so selbstverständlich. Aber wenn einer keine Behinderungen hat und es leiblich tun kann und es nicht macht und sich beruft, dass er angeblich eine innere Haltung hat, dann ist es eine Lüge. Das ist nicht wahr. Das ist eine Selbsttäuschung zumindest. Das widerspricht dem Gesetz Gottes, der Lehre der Heiligen Schrift. Das ist gnostisch, sektiererisch. Das ist nicht wahr. Der Mensch belügt sich selber letztlich. Weil wenn er wahre Andacht hat und erkennt Gott, dann fällt er spontan auf die Knie. Thomas, der Apostel Thomas, der hat den auferstandenen Herrn berühren dürfen. Leg deinen Finger in meine Wunde. Und was sagte er? Mein Herr und mein Gott. Und fast alle Ikonografien bilden das ab, dass er sich hingekniet hat. Wie ich schon erwähnt habe, die Frauen haben sich hingekniet. Die Apostel, als sie den Herrn sahen, wie er aufgefahren ist in den Himmel, haben sich hingekniet, sogar hingefallen, heißt es in der Heiligen Schrift. Neues Testament, Proskynesis. Das ist der Glaube der Heiligen Schrift. Wenn man das nicht tut, ist es nicht christlich, nicht einmal christlich. Wenn man dem Herrn verweigert, auch körperliche Zeichen der Andacht, der Verehrung entgegenzubringen. Und gegen die Lehre der Heiligen Kirche, ich zitiere hier das Konzil, also die große Ehrfurcht, das bezieht sich auf, wie gesagt,